Liebe Geschwister, ich möchte jetzt zum Schluss noch sprechen über die Folgen des Krieges, in denen wir ja alle verwickelt sind. Dieser Krieg hat natürlich verschiedene Folgen. Ich will 3 negative aufzählen und 4 positive. Negative sind zum Beispiel: Feigheit wird offenbar im Krieg. Entmutigung macht sich breit im Krieg. Und Mitläufer desertieren. Es gibt aber auch positive Folgen, die lauten: die Niederlage für den Feind, Gott wird geehrt, wir wachsen im Glauben und am Schluss steht die Herrlichkeit. Fangen wir an. Als Folge des Krieges ist es ganz klar, dass erstens Feigheit offenbar wird. Wisst ihr, in unserer verweichlichten Zeit, da werden die Christen ja auch immer mehr verzärtelt. Fortwährend wird ihnen beigebracht, nur ja nicht die Selbstachtung eines anderen zu zerstören, als ob man das überhaupt könnte. Es wird ihnen gepredigt, alle Arten von Meinungen zu akzeptieren und selbst denjenigen, die der Schrift widersprechen. Es wird uns beigebracht, wir sollten niemals einen Standpunkt als falsch bezeichnen, sondern alle Standpunkte gleich gelten lassen. Außer natürlich den Standpunkten, die gegen die Unwahrheit gerichtet sind. Die darf man nicht gelten lassen. Das ist verrückt, aber so ist es. Man müsse die Ansicht eines anderen auch dann respektieren, wenn der gegen Gott rebelliert. Und jederzeit aufpassen, dass man nur ja nicht sein empfindliches Ich verletzt. Das wird heute überall gepredigt in den Gemeinden, im evangelikalen Umfeld. Und solches unbiblisches Gerede verwandelt Menschen in Feiglinge. Zu guter Letzt fürchten die sich noch vor ihrem eigenen Schatten. Um erfolgreich kämpfen zu können, muss ein Soldat aber mutig sein. Luther schrieb einmal, geistliche Stärke ist nicht die Kraft der Muskeln und Knochen. Sie ist wahrhaftiger Mut, das ist Kühnheit des Herzens. Als Josua in den Kampf zog für den Herrn, sagte Gott zu ihm, sei stark und mutig. Und noch einmal im nächsten Vers, Josua 1, Vers 6, sei recht stark und mutig. Und anschließend sagte er ihm, dass er die Kampfesanweisungen in der Bibel finden würde, von der er keinesfalls abweichen sollte. Vielmehr sollte er nach allem handeln, was darin geschrieben steht, im Gesetz, in der Tora. Das ist Vers 8. Und dann fuhr Gott fort, zu Josua zu sagen, noch einmal, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wohin immer du gehst. Es ist scheinbar keine Frage, dass der Herr von denen, die für ihn in die Schlacht ziehen, Mut erwartet. Und wenn Josua ihn nötig hatte, brauchen wir ihn auch. Und das Gebet, das jeder Verkündiger beten sollte, ist das Gebet um Unerschrockenheit. So wie die Gemeinde in Apostelgeschichte 4 gebetet hat, Apostelgeschichte 4, Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Freimütigkeit, das wird jedenfalls in den alten Brüdergemeinden in Deutschland so manchmal mit Freudigkeit verwechselt, ne? Und wenn dann jemand ermuntert wird, zum Beispiel irgendeine Aufgabe zu übernehmen in der Gemeinde, dann verleiert er fromm die Augen und sagt, ich habe keine Freudigkeit. Freimut ist in der Bibel was ganz anderes. Freimut, das ist der Mut, alles zu sagen, und wenn es uns den Hals kostet. Aber infolge der überall geförderten, unbiblischen Ich-Bezogenheit findet man heute in den Gemeinden mehr Feigheit als Mut. Und wie gesagt, manche haben sogar vor sich selber Angst. Sie fürchten sich davor, sozusagen bei Attacken gegen die Sünde in ihrem eigenen Leben, dass sie ihrer eigenen Psyche Schaden zufügen und ihr labiles Selbstwertgefühl verletzt wird. Das wird heute allüberall gepredigt. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Durch Feigheit setzen wir uns der allergrößten Gefahr aus. Denn eben dann tun wir nicht, was wir tun sollten. Und wir schaden uns dadurch am allermeisten. Feigheit wird offenbar, wo gekämpft wird. Aber es kann noch schlimmer kommen. Entmutigung macht sich breit, das ist das Zweite. Vielleicht hat sich die Schlacht eine Zeit lang gut entwickelt, aber früher oder später werden vielleicht gewaltige feindliche Kräfte auftauchen und uns sehr entmutigen. Der Eifer wird gewaltig gedämpft, wenn man die Übermacht sieht. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, 1. Petrus 1, Vers 13, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Der Streiter Christi muss bereit sein, jederzeit auszurücken und sofort zu handeln. Er darf sich nicht hängen lassen, weil er nämlich an dem Tag orientiert ist, an dem der Kampf endgültig vorbei ist. Das ist sein Ziel. Aber noch ist es nicht so weit. Noch ist der Kampf nicht vorbei. Und deswegen darfst du dich jetzt nicht hängen lassen. Das ist nämlich die Gefahr. Petrus schreibt, 1. Petrus 4, Vers 1, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so waffnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit, das meint also die Zeit, die uns von heute an noch bleibt bis zu unserem Heimgang oder bis zur Wiederkunft des Herrn, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Weil Christus im Fleisch gekommen ist, also Mensch wurde, das meint hier also, ja, ihr merkt es schon, hier an dieser Stelle kann Fleisch was anderes bedeuten als was wir gestern gesprochen haben. Das hängt immer vom Zusammenhang ab. Ja, Fleisch meint hier einfach das Menschsein. Also, weil Christus Mensch wurde und den Christen von der Herrschaft der Sünde befreite, muss sich der Gläubige nun mit diesen großen Wahrheiten wappnen und für den Rest seines Lebens dem Willen Gottes folgen und nicht mehr den sündigen Begierden in sich. Aber, das müssen wir ehrlich sagen, vielen Christen ist es einfach zu anstrengend. Also ja, auch wenn ich nicht aus meiner eigenen Kraft kämpfe, das ist trotzdem aufreibend für meinen Körper und für mich alles. Ja? Auch wenn ich alles auf den Herrn setze, alles von ihm erwarte, aber das ist kein so flatterhaftes Leben dann, ganz leicht und wie ein Schmetterling von Blüte zu Blüte. Das ist harter Kampf. Viele Christen möchten lieber nach Hause gehen. Und wenn das nicht geht, dann sind sie allzu schnell bereit, sich dem Feind sogar zu ergeben, wenn sich eine Chance bietet. Ihre Gedanken sind bei allem Möglichen, nur nicht beim Kampf. Sie ziehen nur ganz widerwillig in den Krieg gegen sich selbst. Das ist ja der Krieg. Und sie bilden sich manchmal sogar ein, es gäbe keinen Krieg. Sie freuen sich auf alles andere, nur nicht etwa auf die nächste Schlacht. Ja, ihr ganzes Bestreben ist darauf gerichtet, also wie kann ich mit heiler Haut aus meiner jetzigen Zwickmühle rauskommen? Darüber machen sie sich die meisten Gedanken. Sie wissen, oder sie meinen zu wissen, dass es keine Hoffnung gibt. Sie haben aufgegeben. Entmutigte Truppen sind sehr schlechte Streiter. Truppen, die einen Krieg gewinnen wollen, Die sehen auch die glänzenden Aussichten des Sieges vor sich. Sie freuen sich auch auf das Ende des Krieges, aber aus einem ganz anderen Grund. Die sehen der Siegesbeute entgegen. Ja, die freuen sich auch, wenn die Schwierigkeiten aufhören. Aber die freuen sich auf das Ziel. Die anderen, die möchten nur die Schwierigkeiten nicht haben. Die sind Feiglinge und entmutigt. Aber Feiglinge, das hat mich mal erschüttert in der Offenbarung. Guck mal, was da steht von den Feiglingen. Die sind draußen. Also, die normalen Truppen des Herrn sind wachsam. Sie sehen der Siegesbeute entgegen, sind bereit und zum Kampf gerüstet, sind bestrebt voranzukommen in den Auseinandersetzungen und schließlich alles zu ihrem herrlichen Ende zu bringen. Denkt mal an die Kundschafter Israels. Die wurden da losgeschickt. Es steht geschrieben, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Gefallen. Und zwar, weil sie die Feinde als Riesen ansahen. Die haben die größer gemacht, als sie waren. Die waren schon groß genug. Ja, aber wenn du so Angst hast, die dachten ja, wir sind wie Heuschrecken und die sind so. Das ist ein völlig unpassender Vergleich gewesen. Und sie waren entmutigt. Und ihr Bericht versetzte das ganze Volk in Mutlosigkeit. Nur Josua und Kaleb erkannten, dass der Krieg eine Sache Gottes ist und dass der Schöpfer des Universums, guck doch bloß mal an den Himmel, beim schönen sternenklaren Himmel, guck da mal rein, da kannst du richtig schwindlig werden. Da kann man sich verlieren in diese unendlichen Weiten. Der Schöpfer des Universums wird doch mit so ein paar kleinen Riesen fertig werden. Das wusste Josua. Und trotzdem setzte sich der Bericht der Mehrheit durch. Gegen alle Erfahrungen mit Gott, die sie bisher gemacht hat. Auf einmal zählt es gar nichts mehr. Entmutigung. Das ist leider eine sehr schlimme Sache. Die haben trotzdem berichtet von dem herrlichen Land. Auch alle Kundschafter. Die haben sogar also als Zeichen einiges mitgebracht von den herrlichen Trauben und was da alles war, ne? Als Beweis, das Land ist herrlich. Und trotzdem Entmutigung. Das passiert auch bei uns. Das Ziel ist herrlich, über die Maßen herrlich. Trotzdem Entmutigung. Drittens, eine weitere Kriegsfolge bei manchen, die Desertation von Mitläufern. Was passiert, wenn ein Mensch die Armee des Herrn verlässt? Was passiert, wenn ein Mensch die Gemeinde verlässt? Sollen wir dann im Innersten erschüttert sein? Wenn jemand, den wir als soliden Christen eingeschätzt haben, plötzlich übergeht zu dem Feind, ist es für einen wirklichen Christen überhaupt möglich, zu desertieren? Lesen wir mal 1. Johannes 2, Vers 19. Da schreibt Johannes ganz deutlich, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie nicht alle von uns sind. Diejenigen, die den Herrn verlassen und nicht zur Buße umkehren, sind auch vorher nicht mit ihm gegangen, sagt hier Johannes sehr deutlich. Wisst ihr, wenn es ernst wird, das ist ganz klar, dann trennt der Krieg die Echten von den Falschen. Anders, mit einem anderen Bild gesagt, was am Schluss von der Bergpredigt steht. Ob ein Haus Grund hat, das merkst du erst, wenn Stürme kommen. Vorneweg merkt das keiner. Erst der Krieg macht offenbar, wessen Leben echt ist und welches nicht. Und da kann man schon erschütternde Dinge erleben. Ich habe das mal erlebt in der Gemeinde, wo ich auch längere Jahre gewesen bin, dass man sich sehr wundert über, das waren ein paar alte Geschwister, welche Reaktionen dann kamen in ihrem Alter, als der Herr meinthalb den einen Ehepartner weggenommen hatte. Da renne ich nur die ganze Zeit in die Gemeinde und jetzt nimmt mir Gott meinen Ehepartner weg. Das sind sehr eigenartige Reaktionen. Und bei manchen, wir hatten mal ein Experiment gemacht in der Jugendgruppe, dass ich also die Jugendlichen instruiert habe und sagt, wir besuchen mal ein paar alte Geschwister. Die Jugendlichen, die wissen ja meistens nicht, was sie mit denen erzählen sollen. Deswegen habe ich sie instruiert, versucht es mal, die dazu zu bringen, dass sie mal ihre Bekehrungsgeschichte erzählen. Das Ding war eine totale Pleite. In nicht einem einzigen Fall ist es gelungen. Nun gut, ich hatte ja die Chance, es war in Burgstedt in der Gemeinde, ich hatte ja noch die Bibelschüler. Dort ist unsere kleine Bibelschule und die konnte ich ein bisschen schärfer instruieren als die Jugendlichen und habe also das gleiche Experiment nochmal gemacht. Wieder die Adressen mir geben lassen von einigen Geschwistern, haben sie losgeschickt. Die sollten das Gespräch mal drauf bringen. Und die haben dann berichtet, das ist unendlich schwer gewesen. Und bei manchen, die wussten überhaupt nicht, wie sie in die Gemeinde reingekommen waren. Und da kriegt man schon das Grübeln. In früheren Zeiten haben die Brüder das manchmal auch sehr oberflächlich gehandhabt. Da musste irgendjemand einen Bibelspruch aufsagen und dann hat sich das. Oh Mann. Und dann kommen manchmal Dinge, werden manchmal Dinge offenbar. Freilich, erst im Kampf, erst in der Schwierigkeit, in der Notsituation. Dann sieht man es auf einmal, wenn es ernst wird. Der Krieg trennt die Echten von den Falschen. Deshalb ist eine echt verfolgte Gemeinde, als sie die wirkliche Verfolgung erlebt, meistens reiner als eine, die toleriert wird. Ja, heute in unserer Zeit, in unserer Gegend, Österreich oder Deutschland oder Schweiz oder hier in unserem Umfeld, da ist es also relativ leicht, als Christ zu leben. Relativ. Für die Gemeinde insgesamt ist der Zustand allerdings bedenklich, gefährlich manchmal, denn zu viel Unkraut, was wie Weizen aussieht, wächst mitten drunter. Wenn aber ein klein wenig Verfolgung kommt, also das ist anders als im Gleichnis, dann verlässt das Unkraut von alleine die Gemeinde. Betrachten wir die beiden Dinge, die Johannes sagt in Bezug auf Deserteure. Erstens, sie verlassen uns deshalb, weil sie auch vorher nicht wirklich zu uns gehörten. Sie waren sozusagen nie wirklich Christen. Unser Problem ist ja, wir können nicht wirklich reingucken, bis auf den Grund ihres Herzens. Das können wir nie. Wir können ja nur registrieren, was von außen herauskommt. Und manches kann auch getan werden, so als ob. Sie gleichen vielleicht denen, die im Hebräerbrief erwähnt werden, Hebräer 6, Vers 4, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, darf sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Das ist natürlich eine Stelle, über die auch viel gestritten wird. Aber es gibt Leute offensichtlich, die erleben durchaus die Segnungen der Gemeinde. Die Segnungen, die aus einem engen Zusammenhang mit Christus kommen. Und sind schließlich doch abgefallen. Es waren bekennende, in Anführungsstriche, bekennende Christen, die Johannes, also damals, also von denen Johannes damals schreibt, dass sie die Gemeinden verlassen haben. Das können verschiedene Gründe haben, warum diese Leute überhaupt erstmal in die Gemeinde gekommen sind. Manche kommen, weil sie familiäre Schwierigkeiten haben. Und manche versprechen sich vielleicht einen finanziellen Gewinn. Oder sie sind angezogen von einem durchaus attraktiven Lebensstil von Christen. Manche kommen auch deshalb, weil sie Interesse an einem bestimmten Ehepartner haben. Und bekennen sich zu den Christen. Das können schon solche Gründe sein. Und zu dieser Zeit bilden sie sich vielleicht sogar ein, gläubig zu sein. Wenn aber Verfolgung kommt oder wenn der Nutzen, den sie sich davon versprochen haben, bei den Christen zu sein, wenn der nicht eintritt, dann verlassen sie die Gemeinde wieder. Johannes sagt noch eine zweite Sache. Gott wollte in seiner Vorsehung der Gemeinde offenbaren, und das hat er an verschiedenen Stellen des Neuen Testaments deutlich gesagt, dass in der Mitte der Gemeinde auch falsche Christen sind. Und so sollen wir uns darüber nicht allzu sehr entsetzen, wenn auch aus der Gemeinde welche weggehen. Es ist ja so, wenn ein Ungläubiger als Ungläubiger irgendwie ja, in die Gemeinde des Herrn hineinrutscht, irgendwie so hineinkommt, dann dringt er ja immerhin in eine Armee ein, die sich im Krieg befindet. Und diese Leute in der Gemeinde, die beten, die lesen ihre Bibel und die leben, versuchen jedenfalls so zu leben, wie es Gott gefällt. Und die Ungläubigen, die müssen dann Predigten hören, die ständig von der Notwendigkeit des Kampfes sprechen. Also mit der Zeit geht denen das auf den Geist. Am liebsten wählen sie dann einen anderen Prediger, oder? Die müssen Predigten hören, die die Notwendigkeit betonen, den Feind in uns selbst zu schlagen. Also, und dann müssen die vielleicht noch in Gebetsversammlungen anwesend sein, wo um solche Sachen gebetet wird. Das ist also schon frustrierend für solche Leute. Deswegen kommen sie auch nicht. Ist das der Grund, warum so viele fehlen? Ich will es nicht hoffen. Einen guten Grund, nicht zur Gebetsversammlung zu kommen, gibt es den überhaupt? Irgendwo ist da was faul. Gewaltig faul. Der Ungläubige jedenfalls, er merkt, das ist nicht seine Truppe. Das ganze Geschäft ist fremd für ihn. Und es wird ihm je länger, je mehr widerwärtig. Vielleicht ist nichts abstoßender für einen Ungläubigen als diese Christen, die immer wieder von der Sünde reden. Das ist ja auch der Grund, warum im evangelikalen Umfeld sehr wenig davon geredet wird heute. Das ist unbequem. Und wenn sogar solche Truppen dann die Mehrheit haben in der Gemeinde, ist es eine Katastrophe. Also es kann dies der Grund sein, warum manche irgendwann abwandern. Und unsere Verantwortung besteht darin, die Augen von den Deserteuren auf den Herrn zu richten. Wir brauchen uns davor nicht verwirren zu lassen, denn wir kennen nie das Herz eines Menschen. Das kann es schon oft erschüttern. Ich habe das vor einiger Zeit in einer ganz jungen Gemeinde erlebt, wie ein junger Bruder weggegangen ist. Ich habe eine Zeit lang mit ihm geschrieben, das heißt, ich habe versucht, seine Briefe zu beantworten. Ein ungeheuer intelligenter junger Mann, der aktiv mitgearbeitet hat, der gepredigt hat. Der hat mir in dieser Zeit noch, als er behauptet hat, es ist ihm alles zusammengebrochen, der hat mir einen Brief geschrieben oder hat mir sogar eine Bibelarbeit geschickt, die war hervorragend. Sowas kann ich natürlich nicht verwenden, trotz alledem. Aber das deprimiert einen schon. Wo du also ganz deutlich an deine Grenzen kommst und man weiß nicht mehr, was man sagen soll. Gott sei Dank, wir können jederzeit den Herrn anflehen. Auch um solche Leute. Also deswegen, wir dürfen uns nicht allzu sehr verwirren lassen, das passiert hin und wieder, denn wir können nicht ins Herz von Menschen gucken. Aber eins soll uns sicher sein, kein wahrer Gläubiger wird von seinem Herrn desertieren. Er wird von dem Herrn Jesus ja selbst behütet, sodass nicht einer von denen, die der Vater ihm gegeben hat, verloren gehen wird. Das wird ja ganz massiv deutlich im Johannesevangelium gesagt, Johannes 10, auch Johannes 17. Gut, bisher haben wir drei negative Kriegsfolgen gesehen. Schauen wir uns jetzt noch die positiven an. Der vierte Punkt wäre Niederlage für den Feind. Es ist eigentlich eine merkwürdige Sache, denn Gott könnte ja eigentlich den Feind mit einem einzigen Wort vernichten. Ohne weiteres. Es hätte eigentlich auch gar keinen Krieg geben müssen. Aber vergesst das bitte nicht vom Anfang, was wir gesagt haben. Gott hat den Krieg erklärt. Gott war das. Also aus für uns manchmal scheinbar unerfindlichen Gründen hat Gott das so gewollt, dass Krieg ist. Es scheint ein Teil seines Planes zu sein, dass wir da drin sind in diesem Krieg. Und er will die Leute, die für ihn gekämpft haben, natürlich auch schließlich in seinen herrlichen Sieg einschließen. Und das wird das wunderbare Ergebnis für die Gläubigen sein. Ich will mal einige Stellen lesen, ein paar Andeutungen in Bezug auf die kommende Herrlichkeit, an der wir Anteil haben. 2. Thessalonicher 1, Vers 5. Das ist ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr würdig geachtet werdet des Reiches Gottes, um dessen Willen ihr auch leidet. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen zu vergelten, die euch durch Drangsal bedrängen und euch, den Bedrängten durch Ruhe. Zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht. Sie, die Ungläubigen, werden Strafe leiden, ewiges Verderben von dem Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht zu werden und in all denen bewundert zu werden, die an ihn geglaubt haben. 2. Timotheus 2, Vers 10 schreibt Paulus: Deswegen erdulde ich auch alles um der Auserwählten willen, damit sie die Errettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Das ist die Zukunft. Also unsere Errettung wird erst dann vollendet sein, wenn wir beim Herrn sind und diese unsagbare Herrlichkeit erleben, aber wir werden zu tun haben, auch mit ihm herrschen. 1. Petrus 4, Vers 12: Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken freut. 1. Petrus 5, Vers 10: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst wird euch, die eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Das wird Gott machen. Und schließlich 2. Korinther 4, Vers 17: Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Werner de Boer hat es mal so übersetzt: Die paar Gramm Leiden, die bewirken Zentner von Herrlichkeit. In all diesen Stellen handelt es sich um Krieg und Sieg, um den letzten Sieg. Gottes eigene Leute, die jetzt leiden, werden dann mit ihm in der Herrlichkeit regieren. Weil sie eine Zeit lang, und unser Leben ist ja nur eine kurze Zeitspanne, an seinem Krieg mit teilgenommen haben, werden sie für immer den Gewinn des Sieges mitteilen, mit ihm teilen. Und das ist das herrliche Ergebnis, das alle treuen Heiligen Gottes erwartet. So lautet die Botschaft der Bibel. Die Niederlage des Feindes ist unser Triumph. Und wir werden mitverherrlicht werden. Irgendwie, natürlich, Christus wird verherrlicht, aber irgendwie kriegen wir davon noch was ab. Dann. Das wird über die Maßen mehr sein, als wir uns je erträumen konnten. Was für eine wunderbare Hoffnung. Die Niederlage des Feindes ist unser Triumph mit Christus. Fünftens, eine Folge dieses Krieges ist natürlich die Ehre Gottes. Am wichtigsten von allem ist die Tatsache, dass Gott geehrt wird. Wir haben es vielleicht auch gemerkt in den Stellen, die ich eben gelesen habe, da geht es um Gottes Herrlichkeit, um Gottes Ehre, in der wir uns sonnen. Das ist niemals unsere eigene Ehre. Aber wir, ja, sozusagen, wir dürfen uns sonnen in der Ehre, die Gott gegeben wird. Irgendwie sind wir ein Stück davon. Wir gehören dazu und kriegen so viel ab, dass es auch also reichlich ausreicht für uns. Wir werden überglücklich sein dabei. Im Vergleich zu ihm sind wir nichts. Wir sind aber geehrt mit der Ehre, die auch Gott gebracht wird. An dem Tag, an dem er alle Feinde niedergeworfen hat, wird Gott alles und in allem sein. Sechstens, eine weitere Folge des Krieges ist, und das ist eine sehr positive, das gilt aber nur für die, die auch wirklich dran geblieben sind, sie wachsen im Glauben. Das geschieht also jetzt schon. Sie wachsen im Glauben. Also noch vor dem Ende aller Feindseligkeiten ist das durchaus ein ganz wichtiges Ergebnis für uns. Wir werden als Persönlichkeiten erwachsen. Wir werden durch die Erprobung unseres Glaubens geduldiger und langmütiger werden. Wir werden Durchhaltevermögen entwickeln. Wir werden geläutert, wie Silber geläutert wird, dass die Schlacken rauskommen. Und unser Glaube wird wachsen. Ein Krieg ist immer einerseits eine Chance, andererseits natürlich eine Zeit der Erprobung. Er bietet nicht nur Gelegenheiten für die Soldaten, die meistens gut kämpfen, er bietet auch, das haben wir ja schon gesagt, Gelegenheiten für alle Versager, Buße zu tun und zu wachsen. Das ist der große Unterschied zwischen einem, der zwar mitläuft, der wird nie wirklich Buße tun. Und das ist ein großer Unterschied, wenn du versagst. Ich hoffe sehr, du wirst sofort vor deinem Herrn niederfallen, wirst deine Einstellung ändern, wirst ihm dein Versagen bekennen. Und dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Versteht ihr? Also selbst eine Niederlage bringt mich weiter in dieser Chance, dass ich Buße tun kann und lernen kann aus meinen Fehlern. Auch dadurch wachse ich im Glauben, selbst wenn ich Fehler gemacht habe. Aus Erfolg können wir auch lernen. Erfolg ist manchmal allerdings schwerer zu verarbeiten als eine Niederlage. Bei einer Niederlage weiß ich ja, dass ich nichts kann. Beim Erfolg kommt natürlich die Versuchung, ich habe das gemacht. In Wirklichkeit hat es nur der Herr geschenkt. Deswegen, also für mich sind die Tage am gefährlichsten, wenn ich von irgendwo nach Hause fahre oder zu Hause bin. Da ist eine große Gefahr, dass man sich hängen lässt. Ja, es war so schön, der Herr hat geholfen, war wunderbar. Also, aber immerhin, ich meine, Erfolg bringt auch Chancen, große Chancen, dass ich den Herrn ehren kann. Und dass ich aufrichtig sage, Herr, das hast du gemacht, ich weiß genau, wie es sonst das daneben gegangen wäre. Also auch eine Gelegenheit für dich und mich. Wir können aus Fehlern lernen, wir können auch aus Erfolg lernen, Gott zu ehren und ihn wirklich nicht uns selber zuzuschreiben. Ganz aufrichtig, nicht. Also nicht bloß, dass man so Blabla macht, ja. Ja, natürlich, alles hat Gott gemacht. Aber jeder merkt, dass du das selber gar nicht glaubst. Das muss auch aus dem Herzen kommen. Wir können lernen, wenn wir anderen ihren Kampf beobachten. Wir haben ja Brüder und Schwestern an der Seite. Und wir können auch von ihnen lernen, auch von ihren Siegen. Allerdings auch von ihren Niederlagen. Andererseits können sie uns wiederum eine große Hilfe sein in unseren eigenen Niederlagen. Wir können auch weiter lernen, das passiert alles im Krieg, dass wir sozusagen merken, wenn mein Bruder oder meine Schwester, wenn sie schwach werden, dass ich anfange, für sie einzutreten, ihnen zu helfen, für sie zu beten. Und wie Gott dann doch den Sieg schenkt. Ich wachse dadurch ständig im Glauben. Die vielleicht, oder eine der vielleicht wichtigsten Folgen ist, dass wir in der Not auch getrieben werden zu seinem Wort, zum Wort Gottes. Dass wir sie hoffentlich studieren wie nie zuvor. Der Psalmist hatte das mal entdeckt. Im Psalm 119 steht das, Vers 67. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Und dann sagt er, jetzt aber halte ich dein Wort. Und dann Vers 71. Es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Ordnungen lernte. Also Gott demütigt uns manchmal. So kann Sünde durchaus etwas Gutes bewirken. Sünde ist nie was Gutes. Aber Gott kann da was Gutes draus machen. Haben wir ja vorhin gesehen. Wir sind schon beim letzten Punkt. Siebtens, es geht um die Herrlichkeit der Erlösten. Eines Tages in der Herrlichkeit werden wir auf den für uns jetzt lang erscheinenden und ermüdenden Kampf zurückschauen und wir werden rufen, der Krieg ist vorbei. Wie wunderbar wird es sein. Der Tag ist allerdings noch nicht gekommen. Es ist noch nicht an der Zeit, die Schwerter in Flug, die Schwerter in Pflugscharen umzuschmieden. Hören wir lieber auf Joel, der uns sagt, Joel 4, Vers 9, heiligt einen Krieg, erweckt die Helden, schmiedet die Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu Lanzen. Wir dürfen nicht so tun, als ob der Krieg schon vorbei ist, wie das manchmal selbst in der evangelikalen Christenheit getan wird. Das ist kreuzgefährlich. Es gibt noch viel Arbeit zu tun. Es ist noch viel Leiden auszuhalten. Vielleicht, hoffentlich, hast du deinen Platz in dem Kampf für den Herrn schon erkannt. Hast du ihn auch eingenommen? Der Verfasser des Hebräerbriefes erkennt sich gut aus, auch mit Trägheit. Und er drängt deswegen, Hebräer 12, Vers 3, betrachtet den. Macht das doch. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Warum? Damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Der Kampf geht weiter. Betrachtet den, das ist so wichtig. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Liebe Geschwister, das ist auch ein Grund, warum wir jeden Sonntag das Brotbrechen feiern. Dabei geschieht das ja auch. Wir betrachten ihn. Auch das ist so ein, das ist nicht das Hauptziel, aber das ist so ein angenehmer Nebeneffekt beim Brotbrechen. Immer wieder auf ihn zu schauen. Und wir wissen ja, wenn wir kommen, dann sollen wir ja auch unsere Herzen gereinigt haben. Und so dann das Brot miteinander brechen und aus dem Kelch trinken. Das hilft uns ein gutes Stück auch weiter. Das ist, wie gesagt, nicht die Hauptsache des Brotbrechens, sondern das ist wirklich die Anbetung, das Lob unseres wunderbaren Herrn. Aber das gehört irgendwie doch auch dazu. Christus hat bis aufs Blut widerstanden. Und er ist gekreuzigt worden. Und das ist aber der Krieg jetzt überall, Sünde und ihre Überwindung durch das Kreuz Christi. Was willst du nach all dem Gehörten tun, wenn ich es mal so persönlich sagen darf? Mut fassen, mitten in den Leiden und der Pein, mitten in der Sünde, mit der du unter Umständen schon jahrelang kämpfst. Mut fassen. Es gibt eine Menge biblischer Verheißungen, die dir Stärkung geben können. Und vielleicht hast du schrecklich versagt. Vielleicht siehst du gar keinen Ausweg aus deinem Dilemma. Aber denk mal dran, was Gott für totale Versager tun kann. Was er gerade für die tut, die an sich selbst so zerbrochen sind. Tu Buße. Kehre zurück zu den Vorräten, die er hat. Für jeden Tag gibt er dir das, was du brauchst. Und wenn nötig, zögere keinen Augenblick und schrei um Hilfe. Hol dir jemand, mit dem du beten kannst. Erlaub der Stimme der Welt nicht, dich wegzulocken von den guten Absichten, die dir beim Hören des Wortes und bei den Verheißungen, die er gibt, gekommen sind. Bitte den Herrn darum, in jeder Stunde, wo du das Wort Gottes hörst, o Herr, gib mir Gnade, dass ich es umsetzen kann, dass ich es nicht vergesse, was mir jetzt eben so wichtig geworden ist. Manchmal musst du dich vielleicht auch abwenden von negativen Einflüssen, die da sind, die dir gefährlich werden könnten. Unter Umständen auch, manchmal ist es nötig, sich auch von gewissen Freunden abzuwenden. Es gibt manche, die wir für den Herrn gewinnen dürfen. Das ist klar. Aber es gibt da so eine Balance. Das werdet ihr vielleicht erst merken bei euren Kindern. Wie gefährlich auch die andere Seite ist. Und dass man manchmal auch solche Leute sucht, nicht so sehr, weil man sie gewinnen will, sondern weil uns ihr Lebensstil imponiert. Das ist so eine gefährliche Balance. Manchmal muss man auch einen Schlussstrich ziehen. Und es gibt nämlich so eine Freunde, hat das nicht gestern Abend jemand erzählt, die das Geld ausgeben wollen. Das ist jetzt ja sogar die Verwandten waren das, ja, von Ungarn. Na, die mir helfen, das Geld auszugeben. Und wenn es alle ist, bin ich weg für sie. Kehre ins Haus deines Vaters zurück, da gehörst du hin.
Unbedingt. Aber vielleicht hast du gut gekämpft, okay?
Dann wachse ständig weiter.
Denk daran, du bist trotzdem in einer gefährlichen Lage.
Und gerade wenn du gesiegt hast, wenn du erfolgreich gekämpft hast, du hast dem Feind Schwierigkeiten bereitet.
Und er wird das nicht einfach so beiseite tun. Er wird sich die größte Mühe geben, dich von deinem Sockel zu stoßen.
Pass auf. Pass auf, dass du nicht fällst. Daher, wer zu stehen sich dünkt, sehe zu, dass er nicht falle. Also wenn du gewonnen hast, eine Schlacht, hast nicht du gewonnen, sondern der Herr. Durch seine Gnade hat er dir es geschenkt. Deswegen ist schon also die richtige Orientierung dann ganz wichtig. Wenn du dich auf den Sockel stellst, da kann man ziemlich leicht fallen und meistens ziemlich tief.
Gib dem Herrn die Ehre für all das, was du tun durftest. Und danke ihm, dass er dich beschützt hat, dass er dich gebraucht hat. Und fahre fort, ihn allein um Weisheit und Stärke anzurufen.
Und werde nicht müde, auch bei anderen. Wenn du siehst, wie sie schleppen, wie sie zusammenbrechen, hilf ihnen auf. Du bist verantwortlich für deine Brüder und Schwestern in deiner Gemeinde. Nicht für alle, vielleicht für den einen, den du gerade siehst. Oder für die eine Schwester. Oder auch für die, die auf dem Weg noch sind. Also die du erst noch zum Weg des Herrn bringen willst. Die meine ich jetzt.
Werde nicht müde. Trag ihre Lasten.
Manchmal auch trag ihre Lasten, um sie wieder herzustellen. Hilf ihnen auf. Trag mit. Bis sie wieder selbst stabil sein können. Also was dein Zustand auch sein mag, denk daran, der Herr ist mit dir und er möchte, dass du gewinnst.
Du kannst siegen und du wirst siegen, wenn du in seiner Kraft kämpfst, natürlich.
Und noch etwas, wir müssen die richtige Perspektive gewinnen. Das Leben hier auf der Erde ist noch lange nicht alles. Und man kriegt völlig andere Perspektiven, wenn man weiß, das hier, das sind nur ein paar Gramm, dann kommen die Zentner. Das hier sind nur ein paar Sekunden. Dann kommen die Millionen. Ich habe das erste Mal begriffen, so dieses Verhältnis von der sichtbaren zur unsichtbaren Welt, als ich damals Physik studiert habe und ich mich beschäftigen musste, also auch mit dem Licht und dem ganzen Spektrum. Und das sichtbare Licht ist ja relativ klein. Ja? Also was man sieht im Regenbogen, ja, rot, orange, gelb, grün, blau, violett. Das ist das sichtbare Spektrum. Und das ist, wie ich dann gesehen habe, es geht also noch viel weiter bei dem Rot, ja, Infrarot und Violett, Ultraviolett. Und das geht dann noch so weiter, das Sichtbare, was ich sehen kann, ist wie eine Oktave auf dem Klavier. Und das andere ist viel größer, viel umfassender. Das bisschen Leben, was du jetzt hast, das ist so gering im Vergleich zu dem, was noch kommt. Und wenn das stimmt, wenn ich das in meiner Perspektive habe, dann lebe ich dieses kurze Leben ganz anders. Dann setze ich wirklich ganz andere Punkt zu haben. Nur noch eine kleine Weile, liebe Geschwister, dann werden wir die letzten Früchte des Sieges kosten. Und dann werden all die Schwierigkeiten des bisherigen Lebens, des gegenwärtigen Lebens, die Schlachten und die Wunden und die Verletzungen, die wir uns zugezogen haben, sie werden nur noch eine Erinnerung sein. Eine heilige Erinnerung vielleicht. Und bei der wir den Herrn preisen, auf welch höchst erstaunliche Weise er uns durchgebracht hat, bis zum Ziel. Und wir werden uns völlig wundern, dass der mich gebraucht hat, es ist unfassbar. Also, und was der trotz mir getan hat, ich kann es nicht glauben.
Es ist wunderbar. Ja, das alles ist wahr.
Aber jetzt hörst du das Trompetensignal? Der Feind ist wieder auf den Beinen. Das Fleisch ist sehr lebendig in dir. Pass auf, der Feind steht angriffsbereit. Da. Und gerade wenn du jetzt nach Hause fährst, der ist bereit. Gott ruft dich an die Front. Zieh die Rüstung an, bitte.
Zieh dein Schwert. Es geht weiter im Kampf. Noch sind wir nicht am Ziel. Aber wir sind bald am Ziel. Lassen wir uns in keiner Weise entmutigen. Die Herrlichkeit wartet auf uns.